You ask, we explain. Ein Podcast der Medizinischen Fakultät der TU Dresden. Tut aktive Sterbehilfe weh? Wie gehe ich damit um, wenn mein Kind auf Crystal ist? Wie fühlt sich überhaupt Sex im Alter an? Hier gibt es keine Tabus, nur Antworten. In Kooperation mit den Städtischen Bibliotheken Dresden und dem Cosmo Wissenschaftsforum bieten wir verständliche Informationen zu den Fragen, die uns alle bewegen.
Ja, einen wunderschönen guten Abend im Hofgarten des Fritz-Förster-Baus zu der dritten Iteration der TUD Lectures Plus. Heute mit dem Thema Klimawandel als Herausforderung und Chance für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Ich habe die Ehre und Freude, heute zu moderieren. Mein Name ist Moritz Ingwersen. Ich bin Juniorprofessor für Literaturwissenschaft und Zukunftsforschung. Ich werde gleich meine Mit-Podiumsteilnehmerinnen vorstellen, aber vorher gebe ich Ihnen einen kurzen Rahmen zu der Veranstaltung, die wir heute haben. Das Format der TUD-Lectures gibt es seit 2021, in diesem Semester erstmals als TUD-Plus-Lecture. Das heißt, das Ziel ist wirklich, Wissenschaft zum einen in die Gesellschaft zu tragen und man könnte sagen, als immer auch schon gesellschaftlich wahrzunehmen. Das heißt, diese Reihe heute Abend oder die Veranstaltung heute Abend fällt so ein bisschen raus. Die anderen Veranstaltungen fanden tatsächlich mit und in der Stadtgesellschaft statt. Wir hatten schon eine auf dem Marktplatz in Pirna zur Demokratie und Teilhabe, am Neustädter Markt zu ethischen Entscheidungen. Wir werden auch das Format, was wir heute haben, in zwei Wochen nach Bautzen auf den Marktplatz tragen. Das heißt, die Idee ist wirklich, ein Dialogformat zu schaffen. Open Air und Live-Musik ist ein bisschen Programm. Sie haben das Jazz-Trio Laurent de Schepper gerade schon gehört. Die werden uns nachher auch noch weiter begleiten. Unterstützt des Weiteren vom Studentenclub 11. Getränkeversorgung da hinten. Bedienen Sie sich, holen Sie sich was für nachher. Das Ganze ist explizit ein kollaboratives Format. Das heißt, es wurde angestoßen von verschiedenen Institutionen in und außerhalb der Uni. Vorrangig das Dezernat Universitätskultur. Speziell möchte ich Frau Sonja Piotrowski danken. Das Podcast-Format You Ask, We Explain, die auch heute, wie Sie merken, wir sind alle angeschlossen, live aufnehmen und das Ganze wird aufgezeichnet und in zwei Wochen auch gestreamt. Die Kustodie Dresden, dort speziell möchte ich Frau Gwendolin Krämer danken, die Galerie Ursula Walter und die Hochschule für Bildende Künste. Nun vielleicht ganz kurz zum Thema. Klimawandel als Herausforderung und Chance.
Es gibt vielleicht noch was man wissen sollte.
Ja, bitte.
Weil unser Podcast-Format ist interaktiv angelegt, sodass die Leute auf die kleinen Zettel ihre Fragen stellen können, schreiben können. Wir bringen die in die Diskussionsrunde mit ein. Und wir haben den Jo Aldinger und den Patrick Neumann noch mit als zwei Jazzmusiker. Und immer wenn es zu langatmig wird, werden die anfangen zu spielen. Das ist meist so innerhalb von 8 bis 10 Minuten einmal. Und damit muss man sich ein bisschen arrangieren. Aber man merkt, dass man sich da ein bisschen kurz fassen muss und auf den Punkt springen. Das ist im Prinzip noch das, was als kleine Überraschung hier mit war.
Wunderbar.
So, und damit gehen wir in den Start.
Wunderbar, dankeschön. Das gibt auch schon so ein bisschen das Stichwort. Also eine Sache, die wir im Klimawandel oder in der Auseinandersetzung mit dem Klimawandel lernen, ist Disruption gegenüber resilient zu werden. Und das versteht oder das passiert, indem man Vielfalt unter anderem fördern möchte. Die Europawahlen haben gezeigt, dass Klimawandel vielleicht nicht bei allen Bevölkerungsgruppen die Priorisierung und die Priorität haben, wie wir das als Natur-, Geistes-, GesellschaftswissenschaftlerInnen vielleicht aus unseren eigenen Studien ziehen. Die Gründe dafür mögen vielfältig sein. Klimawandel ist vielleicht nicht, kommt nicht bei jedem in der Lebensrealität an. Das hat natürlich aber auch mit gewissen Sorgen, Wünschen, Weltbildern zu tun. Und in diesem Sinne müssen wir die Klimakrise heute Abend tatsächlich auch in seinen gesellschaftlichen Auswirkungen, das heißt in seinen gesellschaftlichen Auswirkungen, Bewertungen, aber auch Ursachen wahrnehmen. Das heißt, jedes Individuum und auch die Gemeinschaft sind davon betroffen, auch wenn es nicht immer alle direkt spüren. Die Klimakrise als Chance zu begreifen, wie es heute im Titel der Veranstaltung ist, soll gar nicht zynisch klingen, sondern wirklich als Einladung und zum Zusammenkommen und zum Austausch, um zu verstehen, dass es jetzt darum geht, dass wir gemeinschaftlich überlegen müssen, in welchen Welten wollen wir eigentlich wohnen? Wie wollen wir diese Welten gestalten und wie können wir diese Welten so menschenwürdig, lebenswert und auch ökologisch tragbar langfristig gestalten? Hier möchte ich nochmal, also ich mag das als Metapher von der Ökologie eigentlich ganz gerne, die Systeme, die sich am besten anpassen können für derartige Disruptionen wie den Klimawandel oder auch den Biodiversitätsverlust oder auch Umweltverschmutzung und so weiter, sind Systeme, die vielfältig sind. Das heißt keine Monokulturen. Insofern, den Klimawandel gesellschaftlich zu verstehen, heißt auch Vielfalt zu untermauern. Die gesellschaftlichen Dimensionen des Klimawandels stehen im Fokus unseres Gesprächs heute und ich freue mich, dass ich hier mit drei WissenschaftlerInnen sitze, die das wirklich Kern ihrer Forschungsarbeit machen. Wir fangen heute an mit Professor Dr. Matthias Mauder, Professur für Meteorologie hat er hier an der TU Dresden inne mit Fokus auf den systemischen Bedingungen und Ursachen des globalen Klimawandels. Direkt neben mir sitzt Dr. Alice Freiberg. Sie ist die Leiterin des Forschungsbereichs für Arbeits-, Sozial- und Umweltepidemiologie an der Medizinischen Fakultät. Und ihr Fokus liegt auf den systemischen, umweltlichen und auch sozialen Dimensionen von Krankheit. Als letzter, der heute vortragen wird, ist es Dr. Manes Weiskircher. Und er ist der Leiter des BMBF-Forschungsprojekts, einer Nachwuchsgruppe zum Thema Rex-Klima, die sich explizit mit den Auseinandersetzungen von Ökologie und Klimawandel im Rechtsextremismus auseinandersetzt. Und er ist am Institut für Politikwissenschaft angegliedert. Damit fangen wir an, Herr Mauder.
Ja, gut. Matthias. Vielen Dank, Moritz, für die Einleitung. Genau, ich bin Professor für Meteorologie hier an der TU Dresden und von daher in dieser Runde für die naturwissenschaftlichen Grundlagen zuständig. Wie Moritz eben schon gesagt hat, haben eben gerade die Europawahlen gezeigt, dass vielleicht der Klimawandel im Moment nicht mehr oberste Priorität hat. Hat bestimmt auch gute Gründe, aber nichtsdestotrotz schreitet der Klimawandel natürlich voran und ich habe mal ein paar Klimawandelrekorde, die uns vielleicht nachdenklich machen können, rausgesucht. Und zwar ist es so heiß wie noch nie auf der Erde. Die letzten 12 Monate war jeder einzelne Monat der wärmste Monat seit Beginn der Aufzeichnungen. Also der wärmste Mai, der wärmste April, der wärmste März, der wärmste Februar und so weiter. Der Anstieg dieser Erwärmung ist auch so stark wie noch nie. Also im letzten Jahrzehnt war das 0,26 Grad. Das ist relativ schnell. Wenn man sich das überlegt, dass das so weitergehen könnte, kommen wir dann Ende des Jahrhunderts bei ganz anderen Temperaturen heraus. Und bei den Ozeantemperaturen sieht man es noch am krassesten. Da war tatsächlich jeder einzelne Tag im letzten Jahr der heißeste Tag, der jemals gemessen wurde. Also von daher kann ich es eigentlich nicht so ganz nachvollziehen, dass es nicht oberste Priorität hat, aber so ist es nun mal und das ist auch ein Grund, warum wir heute hier sind, um darüber zu sprechen. Vielleicht hilft es auch, wenn man so ein bisschen in die Vergangenheit schaut, ganz zu Beginn dieses Diskurses um den Klimawandel, das war so in den 1980er Jahren, da war das wirklich auch hauptsächlich von Naturwissenschaftlern getrieben und da gab es Senatsanhörungen im US-Senat und so weiter. Aber mittlerweile haben sich viele andere Interessensgruppen auch dieses Thema zu eigen gemacht. Dort gibt es jede Menge Informationen dazu, aber die doch oft ein bisschen eingefärbt sind, je nachdem, welche Interessen man verfolgt, auch von Politikern zum Teil, manche auch weniger. Aber dadurch kommt es oft zu Behauptungen und Verschiebungen der eigentlichen Fakten, die einer wissenschaftlichen Überprüfung nicht standhalten würden. Deswegen würde ich gerne heute einfach nochmal auf die Ursachen des Klimawandels eingehen, das kurz zusammenfassen und aber auch auf die Unsicherheiten. Also wie gut wissen wir das eigentlich, was wir als Naturwissenschaftler schon herausgefunden haben? Immerhin wird das jetzt auch schon seit mehreren Jahrzehnten von Zehntausenden von Wissenschaftlern weltweit erforscht. Und natürlich gibt es trotzdem Unsicherheiten, die oft auch nach vorne gestellt werden, um Zweifel zu säen. Aber darüber wollte ich auch noch kurz was sagen. Genau, erstmal, um das zu verstehen, wie kommen überhaupt Temperaturen hier, die wir erleben, zustande? Dafür braucht man ein Verständnis von der Energiebilanz an der Erdoberfläche. Es kommt Strahlung rein von der Sonne, die wird am Boden aufgenommen, dann wieder abgegeben in Form von Wärmestrahlung, aber auch einfach durch Konvektion, also die Luft durchmischt sich und so kriegen wir die Temperaturen. Und all diese Energieströme, die kann man auch messen, deswegen ist das sehr gut belegt in Watt pro Quadratmeter. Ich glaube, unter Watt kann sich jeder was vorstellen und auch pro Quadratmeter. Ja. Deswegen ist das vielleicht was ganz Anschauliches und auch der Antrieb, der Strahlungsantrieb, der diese Erwärmung erzeugt, wird deswegen in Watt pro Quadratmeter angegeben. Ja, jetzt fragt man sich natürlich, wie groß ist das denn tatsächlich? Und dafür habe ich jetzt diese eine Grafik zumindest mitgebracht, die Sie hier auf der Folie sehen. Und für alle, die nur zuhören, werde ich die auch gerne erklären. Also dieser Strahlungsantrieb, der hat sich seit 1750, seit Beginn der industriellen Revolution, sehr stark verändert. Ja, vorher war der relativ gering. Es gibt natürliche Schwankungen aufgrund von kleineren Schwankungen der Sonnenaktivität. Es gibt auch Schwankungen aufgrund von Vulkanausbrüchen, die zunächst kurzfristig dazu führen, dass das Sonnenlicht gedimmt wird und es auch deutlich kälter werden kann. Das ist aber normalerweise nach wenigen Jahren, 2-3 Jahren wieder vorbei, dieser Effekt. Ja, und dann gibt es eben Kurven, die immer weiter aus dem Ruder laufen auf dieser Grafik. Das Augenscheinliche ist das CO2. Das folgt nämlich mehr oder weniger dem übergeordneten Trend, wenn man alle Strahlungsantriebe zusammennimmt. Aber es ist nicht das einzige Gas, was das verursacht. Es gibt eine ganze Reihe von weiteren Treibhausgasen, die auch zu einer Erwärmung führen. Zum Beispiel Methan, das kommt hauptsächlich ja, zum Teil auch aus der Verbrennung fossiler Brennstoffe, aber zum anderen Teil aus der Landwirtschaft. Dann gibt es auch noch Lachgas, N2O kommt auch hauptsächlich aus der Landwirtschaft. Und dann gibt es aber auch noch kühlende Effekte. Das sind Aerosolpartikel, die auch bei Verbrennungsprozessen in die Atmosphäre gelangen. Und die haben auch lange Zeit dazu geführt, dass wir das gar nicht so stark gespürt haben, diesen Anstieg der Treibhausgase. Und in den letzten Jahren ist die Luft zum Glück sauberer geworden. Wir haben viel weniger Aerosol in der Luft und nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Und dadurch ist der Anstieg auch besonders groß in den letzten Jahren. Ja, auch natürlich wegen CO2, aber auch aufgrund dieses Effekts des Global Brightening wird das genannt, dass man weniger Aerosol in der Luft hat. Insgesamt kann man auf jeden Fall festhalten, dass die Änderungen so groß sind wie noch nie. Ja, und zumindest in den letzten seit der letzten Eiszeit, wahrscheinlich seit den letzten paar Millionen Jahren im Klimasystem. Das stresst natürlich alle Ökosysteme, die davon betroffen sind, natürlich auch uns Menschen. Und die Auswirkungen kann man auch schon erleben. Gerade vor 2 Wochen hatten wir noch dieses heftige Hochwasser in Süddeutschland, das viele Menschen überrascht hat in seinen Auswirkungen. Und das war ja auch nicht das erste Hochwasser, was wir dieses Jahr erlebt haben. Im Winter gab es das in Norddeutschland, dann gab es davor das noch im Saarland und das könnte man immer weiter fortsetzen, diese Aufzählung. Nur noch zu den Unsicherheiten. Dazu ist mir wichtig zu sagen, dass Unsicherheiten im wissenschaftlichen Kontext nicht bedeutet, dass wir nichts wissen, sondern es beschreibt einfach den Grad, wie genau wir etwas wissen. Ja? Und die Ursachen sind einfach, dass das Klimasystem sehr komplex ist, dass es spezifische Fragen gibt, die schwieriger zu beantworten sind, als wird es wärmer oder nicht. Zum Beispiel, was passiert mit den Eismassen, die irgendwo auf Grönland festliegen. Und dann gibt es auch noch verschiedene Szenarien, die den Vorhersagen von Klimamodellen zugrunde liegen. Und das hängt auch dann zum großen Teil am Verhalten der Gesellschaft und uns als Gesellschaft. Das ist das Schwierigste eigentlich, was Klimaforscher versuchen zu vorherzusagen. Und das können Klimaforscher auch alleine ganz schlecht. Deswegen ist es ganz wichtig, die Interdisziplinarität, die Zusammenarbeit mit Sozial- und Geisteswissenschaftlern. Genau, das war es eigentlich, was ich zum Einstieg sagen wollte. Gerade noch geschafft, bevor die Musik anfängt.
Vielen Dank, Matthias. In unserer Choreografie haben wir uns jetzt gedacht, dass wir eigentlich eine ganz schnelle Anschlussfrage stellen, bevor wir weitergehen. Deswegen kurze Nachfrage, Matthias. Also, die Informationen liegen da. Die Informationen sind zugänglich. Das Wissen ist da. Trotzdem kommt die Dringlichkeit dessen, das gehandelt werden muss, die ist nicht überall da. Wie erklärst du dir das? Also, ist das lediglich ein Kommunikationsproblem? Ist es ein Informationsdefizit? Braucht man einfach mehr Informationen? Oder liegt das noch woanders?
Ja, also ich glaube, im heutigen Informationszeitalter gibt es bestimmt nicht zu wenig Informationen. Es ist die große Schwierigkeit, sich zurechtzufinden im Dschungel der Informationen. Und da kann ich nur den Rat geben, achtet auf die Glaubwürdigkeit von Quellen, die sich einmal aus der Kompetenz der Quelle zusammensetzt, aber auch der Frage, werden da irgendwelche Interessen verfolgt? Gibt es einen Interessenskonflikt? Von wem wird diese Aussage möglicherweise bezahlt oder andere Interessen. Wenn man das zusammennimmt, dann kann man Informationen besser für sich einsortieren und für sich besser einschätzen und verarbeiten.
Dankeschön.
Vielen Dank bis hierher mit You Ask, We Explain, und weil es so schön ist, gibt es bald die nächste Folge, mit der wir das Thema fortsetzen. Bis dahin, mit den Ohren verstehen.